das ist etwas, was ich mir jetzt auch wünsche für heute Morgen. Wenn wir uns Gottes Wort anschauen, dass er uns per Hand nimmt, dass er uns führt, dass wir sein Wort verstehen können und dass wir es auch in unserem Leben umsetzen können. Wir sind ja als Gemeinde momentan zusammen dran im 1. Johannesbrief, den Brief zu studieren. Und bei meinen Vorbereitungen für heute habe ich einmal mehr gestaunt, wie aktuell der Brief ist, wie zeitlos eigentlich. Weil bei meinem Studium ist mir plötzlich ein Wort in den Sinn gekommen, das ich jetzt mal behaupte, der Johannes hat es noch nicht kennt. Und trotzdem schreibt er darüber. Und es hat etwas damit zu tun, das Wort, mit das Gott in unsere Hand nimmt. Aktuell begegnet uns das Wort eigentlich immer und immer wieder. Und es ist, jetzt kann ich dort hinten schauen, ob da etwas geht. Geht nicht. Gut. Es ist das Wort Nachhaltigkeit. Kennt ihr das? Nachhaltigkeit, oder? Das ist so ein Trendwort im Moment. Dabei ist immer wieder die Rede von nachhaltiger Wirtschaft, Politik, Produktion, aber auch nachhaltigem Konsum und Umweltschutz. Heute muss alles, ich weiß nicht, ich denke auch, die Predigt muss nachhaltig sein. Alles muss irgendwo einen Nachhall haben. Es ist wie das Zauberwort für alle Probleme, die wir auf dieser Welt haben. Die einen, wie mit jedem Trend, die einen kämpfen dafür und die anderen nerven sich darüber. Ich weiss nicht, zu welchen das du gehörst, ob du ein Nachhaltigkeitskämpfer bist oder einer sagt, hey, ich kann es jetzt nicht mehr hören oder Kari bringt es heute Morgen auch noch. Wenn es dich etwas nervt, mach gar nichts. Nervt dich weiter, weil die Frage ist nämlich, geht es uns etwas an als Christen? Hat Nachhaltigkeit etwas mit unserem Leben zu tun? Sollten wir nicht danach streben? Und ich will euch eins sagen, wenn wir das Wort von Johannes heute Morgen anschauen, dann kann eigentlich unsere Antwort nur ja sein. Nachhaltigkeit richtig verstanden, ist etwas, was wir Christen brauchen. Ist etwas, was Gott will. In der ganzen Bibel geht es eigentlich um Nachhaltigkeit. Um etwas, das bleibt. Auch wenn das Wort selber nicht vorkommt. Ich denke, das Problem, das wir mit dem Wort haben, ist, wie es eingesetzt wird oder verstanden wird heutzutage. Ökologie, Ökonomie und Soziales sind enorm wichtig. Aber das Entscheidende fehlt hier. Dass es wirklich nachhaltig ist. Und das ist Theologie. Die kann man nicht einfach rauslassen. Ohne Gott, ohne die Verbindung mit Jesus, kann es keine Nachhaltigkeit geben. Und das zeigt uns der Apostel Johannes ganz deutlich auf heute Morgen. Einem Apostel geht es eigentlich darum, um das, was einem jeder von uns gehen soll. Es geht um Nachhaltigkeit für die Ewigkeit. Dass es etwas ist in unserem Leben, in dieser Welt, die bleiben kann. Die wirklich eine Veränderung schafft. Und die Nachhaltigkeit für die Ewigkeit, die fällt nicht erst in der Ewigkeit an. Jetzt nimmt uns Gott der Hand. Jetzt führt er uns. Es ist etwas, das jetzt anfängt. In der Verbindung mit Jesus wird unser Leben immer nachhaltiger. Die Nachhaltigkeit bestimmt nachher, was oder wer wir wirklich lieben. Wie wir in dieser Welt, die um uns herum ist, wie wir die verstehen, wie wir das einordnen. Und genauso, wie wir glauben und leben. Wie wir handeln in unserem Alltag. Und das Ziel dabei ist, dass unser Leben immer nachhaltiger verändert wird in das Bild von Jesus. Dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und in diesem Sinn ist Nachhaltigkeit ein Muss für jeden Christ. Für das ist Jesus auf die Welt gekommen, damit sich unser Leben nachhaltig verändert. Er ist nicht einfach gekommen für einen Status quo und dass wir irgendwann in den Himmel kommen. Und ich denke, das müsste immer das Ziel sein, wenn Christen zusammenkommen, ob jetzt heute Morgen hier im Gottesdienst oder dann in den Kleingruppen, wo wir hoffentlich die Texte auch werden vertiefen, dass sich etwas nachhaltig verändert. Es geht nicht zuerst darum, unser Wissen zu vergrössern, sondern damit unser Herz sich verändert. Damit da innen etwas passiert. Um das geht es Jesus. Und genau um das geht es auch Johannes in unserem heutigen Text. Er zeigt uns, auf was dass wir müssen aufpassen oder was wir müssen beachten müssen, dass mit Nachhaltigkeit in unserem Leben wirklich passiert. Und nicht, dass, wie ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht geht es euch auch so, dass wir vieles hören, vieles wissen, aber es verändert nichts. Wie könnte es so anders sein? Der Johannes wird auch der Apostel vor Liebe genannt. Obwohl er mal einer der Donnersöhne war, der gesagt hat, Feuer vom Himmel geht alles vernichten, hat er sich verändert durch Jesus. Und er fängt mit der Liebe an. Ihm geht es darum, dass wir als Christen nachhaltig lieben. Und ich werde das lesen. Wir sind im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15 bis 17. Er sagt hier, liebt nicht die Welt. Hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, all das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Und die Welt mit ihren Begierden vergeht. Doch wer so handelt, wie Gott es will, wird für immer leben. Einige Christen haben die Verse so verstanden, dass ein guter Nachfolger von Jesus muss irgendwo wie eine weltfindliche Haltung haben. Man muss die Welt ablehnen. Und das hat dazu geführt, dass sich Christen immer mehr haben zurückgezogen. Und noch heute gibt es so Gruppierungen oder die Sicht, dass man sich zurückzieht aus dieser Gesellschaft und sich abschottet von der bösen Welt. Was sagt denn hier der Johannes? Liebt die Welt nicht, oder? Also, die haben auch schon ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich einen schönen Herbsttag freuen, oder? Also, ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Und das ist das Gegenteil von nachhaltig Liebe. Wir haben einen Auftrag. Wir sollen Menschenfischer und Jüngermacher sein. Wie können wir uns denn da zurückziehen? Aus dieser Welt. Christen sollen an ihrer Liebe zu Gott erkannt werden. Und nicht an ihrer Ablehnung gegenüber dieser Welt. Das hat auch Jesus gesagt. Die Liebe in uns und zueinander soll dieser Welt zeigen, zu wem wir gehören. Johannes meint also mit dem Begriff Welt nicht die Erde, nicht die gute Schöpfung, die Gott gemacht hat. Wo Gott hat gesagt, und er alles hat geschaut, es ist sehr gut. Er beschreibt ein System, ein antigöttliches System. Oder eine Haltung, die Gott selber ablehnt und somit natürlich auch seine Werte, sein Willen, sein Anspruch auf Herrschaft. In dieser Welt, in unserem Leben. Einige Ausleger sehen diesem System das Böse, generell das Böse, wo der Teufel einsetzt in seiner Rebellion gegen Gott. Und zugleich beeinflusst das Ganze natürlich auch uns Menschen, auch die trennte Menschheit, die von Gott trennt ist, gehört in das System hinein. Wo eine Haltung haben, wir wollen ohne Gott leben. Wir entscheiden selber. Wir brauchen den Gott nicht. Die Menschheit, die sich bemüht, ohne ihren Schöpfer das Leben zu gestalten, sich eben ohne die Hand vom Vater zu führen und Erfüllung zu finden. Das ist die Haltung, die hinter der Welt steht, wie es der Johannes meint. Das böse System und die Haltung. In Vers 16 haben wir gelesen, beschreibt er die Haltung noch ein bisschen genauer. Sie setzt das menschliche Ich ins Zentrum. Es geht immer, wir drehen uns um unsere eigene kleine Welt. In alter, älterer Übersetzung, wie Luther so, ist die Rede vom Fleisch. Und das Fleisch, also da müssen wir jetzt nicht Veganer werden, es geht nicht um Sättigungsfleisch, es geht um unsere menschliche Natur, die gegen Gott rebelliert. Die alles ablehnt, was Gott will. Unser Ego ist manchmal so im Zentrum, dass wir der Maßstab werden, für was richtig und falsch ist. Richtig und wahr ist, was sich gut anfühlt. Was ich will, was mich glücklich macht. Wo ich das Gefühl habe, das bringt mir Erfüllung. Auch wenn es vielleicht anderen wehtut. Solange es für mich stimmt. Das ist die Haltung. Alles andere ist falsch und ist eine Lüge. Kann nicht sein, kann nicht stimmen. Wenn es sich doch nicht gut anfühlt. Das kann man sogar noch fromm verpacken. Gott ist ein guter Vater. Ich darf mir schon nehmen, was ich will. Er meint es ja gut mit mir. Die Augen hat er auch, die begehrlichen Blicke, die spielen eine riesige Rolle in dem Ganzen drinnen. Wir wollen, was wir sehen. Und die Werbung funktioniert ja so, oder? Weil jetzt geht es wieder um die Weihnachtszeit, die Häftlinge, die reinkommen, die wollen unsere Begierden. Das will ich jetzt, das brauche ich jetzt. Ohne das kann ich gar nicht mehr leben. Ich habe jahrelang ohne gelebt. Wie habe ich überhaupt gelebt? Keine Ahnung mehr, oder? Also, jetzt brauche ich es. Die Welt spielt mit unseren Augen, das System. Sie beeinflusst sie. Die Eva hat zuerst die Frucht angeschaut und hat gedacht, wow, die muss ich essen. Der David hat zuerst Bathseba angeschaut und hat gedacht, ja, ich habe schon ein paar, aber die fehlt mir noch, die ist hübsch. Und schon manche Ehe ist in Bruch gegangen, weil man zuerst hat geschaut. Schon manche hat etwas gestohlen, weil er es sich nicht hätte leisten können, weil er zuerst hat geschaut. Vieles fängt mit unseren Augen an. Und die Welt fördert die Haltung, du bist, was du kannst und was du hast. Wir haben von Macht und Besitz gelesen. Das Problem dabei sind nicht Macht und Besitz an und für sich. Macht in sich ist nichts Böses. Besitz ist auch nichts Böses. Aber wenn wir uns dadurch definieren oder wenn wir es über Gott stellen, die Haltung dahinter entscheidet. Und darum sagt uns der Johannes hier auch nicht genau, was das bedeutet. Weil das kann bei jedem von uns etwas anderes bedeuten. Jemand kann ein neues Auto kaufen, ist einfach ein Auto. Und für jemanden ist es mehr als nur ein Auto. Es ist Identität, es ist ein Gottersatz. Die Welt als System und als Haltung gibt nicht Gott die Ehre. Gibt nicht ihm die Priorität, die ihm zusteht, den richtigen Platz, der ihm als König und Schöpfer von all dem zukommt. Ganz im Gegenteil, sie rebelliert gegen ihn. Die Welt raubt Gott die Liebe von uns Menschen und beansprucht sie für sich selber. Das ist, was der Johannes mit Welt meint. Und im Vers 17 sagt er, das wird alles vergehen. Das wird nicht Bestand haben. Das ist, die Liebe zu dieser Welt ist kurz gesagt nicht nachhaltig. Es ist etwas, wo man sich ausstreckt, aber irgendwann wird man es verlieren. Sie kann vielleicht kurzfristig Bedürfnisse abdecken, aber auf lange Sicht nachhaltig gesehen, vergeht sie. Und ich habe mich auch so gefragt, wieso schreibt der Johannes das hier? Er schreibt ja Christen. Stehen wir nicht über dem? Hey, wir haben ja Jesus, wir lieben Gott, oder? Brauchen wir die Worte? Und ich bin überzeugt, er tut das, weil wir von diesem System und dieser Haltung umgeben sind, in dieser Welt leben und beeinflusst werden. Auch wir sind empfänglich für die Liebe zur Welt. Wir stehen immer wieder in Gefahr und sie versucht, das zu lieben, dem nachzujagen, der vergänglich ist, der eben nicht bleibt. Und der zu vernachlässigen, der bleibt. Und ich denke, das ist manchmal ein Zeichen, warum wir nicht vorwärts kommen in unserem Glauben, warum unser Glauben manchmal nicht nachhaltig ist, weil unsere Liebe nicht an den richtigen Ort hergeht. Jesus sagt in Matthäus 6,24 etwas, was wir die meisten kennen. Wir können nicht zwei Herren dienen. Entweder dienen wir Gott oder wir dienen der Welt. Wir können doch sagen, dem, wo wir dienen, den lieben wir. Wir können nicht entweder die Welt, das System lieben, in diesem Leben aufgehen und Gott gleich lieben daneben. Solange unsere Liebe nicht wirklich Gott gehört, können wir noch so viele Predigten hören, noch so viel Bibel lesen, beten, wie wir wollen oder gute Bücher lesen, es bleibt nicht nachhaltig in unserem Leben. Irgendetwas fehlt, weil die Liebe fehlt. Darum müssen wir uns prüfen, wem unsere Liebe wirklich gehört. Was ist uns wirklich wichtig? Für was leben wir wirklich? Für Gott oder für die Welt? Und ich möchte euch lesen, was Jesus schreibt, wie wir das auch ein Stück weit prüfen können. Matthäus Kapitel 6, Vers 19 bis 21, der braucht er das Bild von zwei Schätzen.
Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Das geht ja uns Schweizer nicht an, oder? Wir sind ja nicht so gut im Reichtümer sammeln. Wir sind eines der ärmsten Länder, wir machen das nicht so. Von dem her lesen wir mal weiter. Wo Motte und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch kein Dieb einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das hat mit Liebe zu tun. Wir sammeln eigentlich der Schatz da, dort, wo unsere Liebe hergeht. Die Frage ist, wo sammelst du deine Schätze? Wo geht deine Liebe her? Die Welt lieben, ich habe das gelesen, das hat mir noch gefallen, hat einer gesagt, das ist etwa so, müsst ihr euch vorstellen, ihr eröffnet ein Konto bei einer Bank. Ihr zahlt all euer Vermögen dort auf die Bank ein, obwohl ihr wisst, die wird nächstens bankrott gehen. Wer macht das? Machen wir dauernd. Nicht mit Banken, nicht mit richtigem Geld. Aber in dem, dass wir dort die Schätze sammeln, wo es eben nicht bleibt. Nachhaltig lieben bedeutet also, das zu lieben, der von Anfang an war, der immer wird sein. Das zu lieben, der die Quelle von Liebe ist, Gott selber. Und unsere Liebe, laut dem Johannes, zeigt sich der drinnen, dass wir so handeln, wie es Gott will. Dass wir ihn ins Zentrum setzen, dass er Nummer 1 Priorität in unserem Leben hat. Wir stellen nicht mehr uns ins Zentrum, sondern in unserem Leben. Seine Prioritäten, seine Pläne, seine Ziele werden zu unseren Zielen. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Setzt eure Prioritäten richtig. Und das ist Nachhaltigkeit im besten Sinn. Und wisst ihr was? Gott ist wert, geliebt zu werden. Wenn wir das vergessen, müssen wir einfach daran denken, was er für uns am Kreuz hat. Er ist unsere ganze Liebe wert, weil er uns zuerst geliebt hat. Und seine Liebe bleibt, sogar wenn unsere Liebe mal in die falsche Richtung geht. Nachhaltigkeit, die Frucht bringt, die noch Auswirkungen in der Ewigkeit werden haben, aber zugleich schon in diesem Leben anfängt, ist die Liebe zu Gott. Und jeder von uns wird eigentlich in diesen Versen aufgefordert, vom Johannes sich zu prüfen. Wem gehört deine Liebe? Wo fließt deine Liebe her? Wo ist dein Herz? Wo sind deine Schätze? Und laut hier gibt es nur zwei Antworten. Entweder bei Gott oder in dieser Welt. Johannes denkt immer wieder sehr schwarz-weiss. Das gefällt uns heute nicht so. Man muss doch mehrere Optionen haben. Aber es gibt im Leben Situationen, da gibt es nicht mehrere Optionen. Gibt es einfach nicht. Entweder ist etwas richtig oder etwas ist falsch. Es gibt schon Sachen, wo das unterschiedlich sein kann. Aber nicht, wenn es um unsere Liebe geht, zu dieser Welt oder zu Gott. Der Johannes zeigt uns in den folgenden Versen, dass Nachhaltigkeit für die Ewigkeit nebst der Liebe etwas mit dem Verstand zu tun hat. Und ich möchte es lesen. 1. Johannes 2, 18 und 19. Er redet weiter etwas, was die Welt ausmacht oder was in dem System von dieser Welt eben am Wirken ist. Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehörte. Ich denke, wenn wir unsere heutige Generation relevant mit dem Evangelium erreichen wollen, dann müssen wir verstehen, was in dieser Welt, die um uns herum ist, abgeht. Und ich denke, mir gefällt es mit dem Discover. Das ist ja der Sinn, die Leute abzuholen, wo sie sind. Einfach mal in Dialog zu kommen. Was beschäftigen die Leute? Und das gilt natürlich eben so für gesellschaftliche Trends, was Menschen bewegt. Wir haben jetzt in Neuland gemerkt, Menschen bewegt Beziehungsfragen. Aber es gehört auch dazu, was in der geistlichen Welt vor sich geht. Christen waren eigentlich schon immer Leute, die eben nicht den Kopf in den Sand gestreckt wie ein Strauss. Und haben gesagt, hey, was da um mich herum geht, das geht mir nichts an. Wir sollen wieder Johannes Zeitgeschehnis beobachten und versuchen, anhand der Bibel einzuordnen. Wie passt das ins Ganze rein? Auch wenn das nicht immer einfach ist. Aber genau das tut der Johannes hier. Wenn er sagt hier, die letzte Stunde, die Endzeit hat angefangen. Und er sagt, ihr wisst, da kommt der Antichrist irgendeins. Das wusst ihr. Und das antigöttliche System von dieser Welt wird in der Rebellion gegen Gott mit dem Auftreten vom Antichrist seinen Höhepunkt haben. Das wird der Höhepunkt sein, wenn das Böse in Person wird auftreten. Und es ist ja viel spekuliert worden, wer wird es sein? Und einer war der Papst, dann war es der Gorbatschow und. Sie sind auch alle nicht gewesen. Aber um das geht es nicht einmal um Johannes. Er sagt nicht, wer es ist. Am Johannes geht es darum, dass wir verstehen, die Rebellion, die hat schon gestartet. Und sie wird immer intensiver, sie wird immer stärker. Mit dem Kommen von Jesus hat auch die Finsternis eine Gegenbewegung gestartet. Wie Jesus hat Vorläufer gehabt, Propheten im Alten Testament, oder Weg haben vorbereitet für ihn. Der Johannes der Täufer, der hat den Weg eben gemacht, hat auch der Antichrist Vorläufer. Sein Geist ist im Wirken, auch der Menschen. Schon vor seinem Auftritt. Und so beeinflusst er das System in dieser Welt. Schockierend ist, dass die Finden, wie es der Johannes sagt, von Jesus nicht außerhalb der Gemeinde sind. Und er sagt, das ist alles von das Böse. Wir haben immer das Gefühl, das Böse ist immer von außen. Er redet von Leuten, die in der Gemeinde mal waren, die sich als Christen bezeichnet und plötzlich mit einer anderen Lehre, mit etwas Neuem kommen und versuchen, die Gemeinde zu beeinflussen und zu verführen. Sie weisen in die Irre führen. In Vers 26 schreibt er das nach. Ich schreibe euch das, um euch zu warnen von denen, die euch in die Irre führen. Der Johannes fasst eigentlich die antichristliche Haltung in ihrem Kern zusammen und zeigt auf, was das für Konsequenzen hat. Vers 22 und 23 sagt er: Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist. Genau das tut der Antichrist. Und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. Denn wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer sich jedoch zum Sohn bekennt, ist auch mit dem Vater verbunden. Die ultimative antichristliche Logik richtet sich gegen Jesus und sein Anspruch, der zu sein, der er ist. Seine Person, seine Lehre, sein Werk wird abgelehnt oder durch irgendetwas anderes ersetzt. Und das zeigt uns hier, wenn wir die Verse lesen, gegenüber Jesus können wir keine neutrale Stellung einnehmen. Wir können nicht sagen, ich bin nicht für Jesus, aber ich bin auch nicht gegen ihn. Entweder akzeptieren wir ihn und seinen Anspruch oder wir lehnen Jesus ab. Etwas dazwischen gibt es nicht, auch wenn das viele Menschen irgendwo versuchen. Ja, ich bin nicht gegen Jesus. Schon gut, was er gemacht hat. Wer mit Jesus verbunden ist, ihn anerkennt, zu ihm gehört, der ist auch mit Gott verbunden. Weil Jesus und Gott eins sind. Wer Jesus ablehnt, Johannes sagt es ganz deutlich, der hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Der lehnt auch den Vater ab. Es geht also um eine Entscheidung, die wir müssen treffen. Genauso wie wir entscheiden, wollen wir Gott lieben oder die Welt lieben, müssen wir uns fragen, wer ist Jesus für mich? Ist er wirklich der Christus, der Herr, der Erlöser? Oder nicht? Nachhaltiges Verstehen hat noch einen anderen Aspekt. Ganz besonders, wenn wir eben zu Jesus gehören. Dann müssen wir verstehen, wer wir in Jesus sind und was er uns hat gegeben. Und dieser Aspekt ist im Johannes eigentlich noch wichtiger. Darum wiederholt er ihn sogar zweimal. Wir lesen auf einmal das erste Mal, wo er das sagt, Vers 20 und 21. Er sagt, ihr seid nicht einfach allein in diesem Kampf, in dieser Auseinandersetzung in der Welt. Er sagt, euch aber hat der, der heilig ist, Jesus Christus seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr all die nötige Erkenntnis. Ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Nachhaltiges Verstehen hat für Johannes mit der Wahrheit selber zu tun. Dass wir unterscheiden können, was ist wahr und was nicht. Und die Wahrheit finden wir in Jesus selber. Und das ist genau das, was die Welt ablehnt, der Wahrheitsanspruch von Jesus. Dass er die Wahrheit ist. Und so tut sich das System dieser Welt selber vor Wahrheit abschneiden. Über Gott, über uns Menschen und sogar, was der Sinn von diesem Leben ist. Warum wir leben. Logik macht blind, aber die Wahrheit öffnet die Augen. Jesus lebt durch seinen Geist in allen Christen, um uns zu helfen, das, was um uns herum vorgeht, und auch die geistliche Dimension können zu verstehen, können richtig einzuordnen. Das, was passiert, besser zu verstehen. Der Heilige Geist ist ein Lehrer und ein Augenöffner. Dass wir nachhaltig verstehen können. Das ist genau das, was Jesus sagt im Johannes 16, Vers 13, sagt er, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit hinführen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Für wirklich können zu einordnen, für zu verstehen, was in dieser Welt vor sich geht. Und auch immer wieder, was in unserem Leben vor sich geht. Nachhaltigkeit für die Ewigkeit bedeutet also, Gott zu lieben und durch den Heiligen Geist die Wahrheit über Jesus und die Welt immer besser zu verstehen. Das können einzuordnen. Und in den verbleibenden Versen bindet der Johannes jetzt der Sack so richtig zu. Und zeigt uns, was das überhaupt möglich macht, dass wir das können. Ich werde die Verse noch lesen, Vers 24 bis 29. Es geht der darum, um nachhaltig zu glauben und zu leben. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und mit dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt sich die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat. Wir haben das ewige Leben. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch vor denen zu warnen, die versuchen, euch irrezuführen. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss. Und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Unrechtes getan hat und sich an allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr aber auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Wir können sagen, der Johannes sagt hier, echte Nachhaltigkeit passiert nur durch Jesus. Jesus ist der Schlüssel. Und darum sagt er zweimal, bleibt in Christus. Bleibt bei Jesus, bleibt mit ihm verbunden. Das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste. Alles andere, auch wenn ihr nicht immer alles versteht, spielt nicht so eine Rolle. Aber bleibt in Christus. Nur mit der Verbindung mit Jesus können wir nachhaltig glauben. Und das, was wir dann auch glauben, in unserem Leben umsetzen. Die, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, haben auch schon herausgefunden, dass ohne Jesus wir das einfach nicht schaffen. Dass es unmöglich ist, aus eigener Kraft heraus das zu tun. Und das sagt uns Jesus selber in diesem Bild vom Weinstock und vom Reben. Wo er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir, dann bringt ihr viel Frucht. Aber ohne mich schafft ihr es nicht. Aber was heisst es jetzt konkret, in Jesus zu bleiben, in Christus zu bleiben? Wir haben drei Sachen, drei Beispiele gelesen, was es heisst, bleibt in Christus. Das erste, im Vers 24, an der Botschaft von Jesus festzuhalten. Im Vers 27, noch einmal ist der Heilige Geist, wo er sagt, er hilft uns, in Jesus zu bleiben. Und im Vers 29 redet er von praktischer Nachfolge. Ein Beispiel, das Jesus uns gegeben hat, nachzufolgen. All die drei Sachen ergänzen sich und wirken miteinander. Bedeuten, in Jesus zu bleiben. Wir bleiben Jesus, wenn wir zuerst an seiner Botschaft, am Evangelium festhalten. Wisst ihr, Jesus und das Evangelium kann man nicht trennen. Jesus ist der Botschafter und die Botschaft von Gott an uns Menschen gleichzeitig. Er ist beides. Darum sollen wir an dieser Botschaft festhalten, wo sagt, das Evangelium, das sagt, Gott liebt euch. Ihr seid geliebt von Gott. Er hat euch angenommen. Und obwohl wir schuldig sind vor Gott, immer wieder die Welt mehr lieben als ihn, hat er nach einem Weg gesucht, um die Beziehung mit uns Menschen wieder herzustellen, möglich zu machen. Darum ist Jesus gekommen, ist Jesus Mensch geworden. Schon gleich denken wir, dass wieder an Weihnachten. Aber Jesus ist nicht nur Jesus ist Mensch geworden, für uns zu zeigen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und am Schluss für unsere Schuldfrage zu lösen, wo er stellvertretend für uns am Kreuz ist gestorben. Und am dritten Tag ist er auferstanden, damit er in uns kann leben kann, uns ein neues Leben geben kann. Manchmal fangen Leute an, hören das erste Mal das Evangelium, sind fasziniert und sagen, ja, das ist es. Und dann mit der Zeit auf das Mal haben sie das Gefühl, ja, es ist doch ein bisschen einfach. Vielleicht müssen wir es noch ergänzen. Das kann es ja nicht sein. Aber Johannes sagt, bleibt an dieser Botschaft fest. Das Evangelium braucht keine Ergänzung, Erweiterung. Das Evangelium sagt, Gott hat alles für uns Menschen da, wo wir nie hätten für uns tun können, damit wir wieder mit ihm in Verbindung kommen können. Damit wir in ihm sein können. Jesus bleibt uns, dass ihre Botschaft festzuhalten. Und das Zweite ist, wir bleiben durch den Heiligen Geist mit Jesus verbunden. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, dann werden wir seine Kraft erleben. Er lehrt uns, was es bedeutet, auch wenn wir die Botschaft von Jesus lesen, wie wir das umsetzen in unserem Leben. Er zeigt uns immer wieder auch Missstände auf in unserem Leben, wo wir in Gefahr sind, die Welt auf ein Lieb zu bekommen. Er macht uns aufmerksam. Er hilft uns, bei Jesus zu bleiben. Durch seinen Geist lebt Jesus persönlich in uns. Viel nachher kann man wirklich niemandem sein. Also so. Der Heilige Geist hilft uns, nachhaltig zu glauben und den Glauben in unserem Alltag praktisch zu werden. Und wir bleiben Jesus, wenn wir seinem Beispiel folgen. Ganz praktisch, wenn wir immer mehr leben, wie er hat gelebt. Dazu müssen wir natürlich sein Leben studieren, wissen, wie Jesus hat gelebt. Wir haben die Evangelien, die uns beschreiben, vier Berichte, wie Jesus gelebt hat. Wie Jesus mit anderen Menschen ist umgegangen, wie Jesus Gott in sein Leben immer wieder einbezogen hat, wie er mit Gott ist in Verbindung geblieben. Und diesem Beispiel sollen wir folgen. Der Johannes sagt das in dem, dass er sagt, hey, Jesus hat kein Unrecht da. Wer diesem Beispiel folgt, mit seiner Hilfe, bleibt bei ihm. Wir sollen also Menschen so behandeln oder sie so lieben, wie Jesus uns liebt. Wir sollen so barmherzig mit Menschen umgehen, wie Jesus mit uns umgeht. Wir sollen vergeben, wie Jesus vergeben hat und so weiter. Das bedeutet es, in Jesus zu bleiben. Wenn wir so in Christus bleiben, wird unser Leben immer nachhaltiger. Für uns selber, aber auch für unser Umfeld. Dann hat es Auswirkungen in die Ewigkeit hinein. Aber es fängt schon jetzt an. Es hat schon jetzt Auswirkungen. Aus einer biblischen Perspektive ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Trendwort von heute, sondern etwas Entscheidendes im Leben von jedem Nachfolger von Jesus. Ich bin überzeugt, wenn heute der Johannes einen Brief schreiben würde, wäre das eines seiner Lieblingswörter. Das würde er reintun. Bleibt nachhaltig in Christus. Geht nicht von ihm weg. Ein nachhaltiges Leben hat viel damit zu tun, wer wir lieben, wie wir die Welt verstehen, was wir glauben, wie wir leben, wie wir das umsetzen. Aber schlussendlich wird alles nur nachhaltig, wenn wir in Christus bleiben, wenn wir mit ihm verbunden sind. Weil er ist der Anfang und er ist der Vollender von unserem Glauben. Er ist der, der uns wird ins Ziel bringen wird. Wenn wir die heutige Botschaft mit einem Satz würden zusammenfassen würden, könnte es etwa so tönen. Ich weiss, das ist fast wie ein Werbeslogan, aber Gott lieben und tun, was er will, ist Nachhaltigkeit mit Ewigkeitswert. Und ich denke, das ist, wünschen wir uns das nicht. Oder sind wir heute als Christen so träge geworden und sind einfach zufrieden? Was hat der Urs einmal, hat er etwas gesagt, das Gute ist der Find vom Besten. Wir wollen ja eigentlich das Beste. Und ich denke, das ist das Beste. Gott lieben, das tun, was er will. Und dann wird unser Leben nachhaltig. Die Frage ist ja immer auch, wie nachhaltig ist so eine Predigt? Ich habe nicht so gerne, wenn Leute sagen, es war jetzt eine schöne Predigt. Ja, was heisst das schon? Also, ich bin nicht gerade eingeschlafen, ich bin eigentlich müde gewesen, eigentlich nicht mehr zuhören, aber es hat mich nicht genuckt, oder? Also, ist das eine gute Predigt? Oder ist es nicht die, wo etwas, wo der Geist Gottes braucht, für unser Leben zu verändern? Und ich denke, wir können ja etwas dazu beitragen, wenn wir uns eben diesen Fragen stellen. Und heute Morgen wieder, was hat Gott zu mir gesagt? Wo hat vielleicht der Heilige Geist den Finger auf etwas gehabt, wo man merkt, hey, das ist mir vielleicht in meinem Leben gerade ein bisschen zu wichtig. Der geht zu viel von meiner Liebe her. Ich glaube, dort ist mein Herz eigentlich. Es sollte nicht der sein. Und wenn Gott uns etwas zeigt, wie setze ich das jetzt konkret um? Brauche ich vielleicht Hilfe dazu? Könnte mir jemand helfen dabei? Müsste ich mit jemandem reden, mit jemandem beten? Jemandem sagen, hey, kannst du mir da ein bisschen helfen, mal mich ein bisschen begleiten in dem? Und wenn ich etwas habe entdeckt, wem gebe ich was so weiter? Das habe ich heute Morgen gehört. Wem könnte ich weitergeben, dass ein nachhaltiges Leben, jemand, der jetzt immer von Nachhaltigkeit schwafelt, Ökologie, Ökonomie, Soziales, wem kann ich mal sagen, hey, willst du wirklich nachhaltig leben? Hey, dann brauchst du Gott. Weißt du, der bleibt ewig, der ist wirklich nachhaltig. Der tut nämlich keinen Abfall produzieren. Hey, bitte nehmt die Fragen mit. Sie ist hier im Flyer, die einen Flyer genommen, die keinen genommen haben, noch mehr, wird hier wieder auf dem Internet sein. Und jetzt dürfen wir vom Chor noch ein Lied hören. Ihr dürft gleich vorkommen. Und ich denke, ein Lied, das super passt, weil es vor Nachhaltigkeit, die für die Ewigkeit auch drinnen vorkommt. Das Lied heisst «Sicher in Jesus' Armen». Was könnte nachhaltiger sein als «Sicher in den Armen von Jesus»?